Ja, wir machen Fortsetzung im ersten Kapitel. Sei herzlich gegrüßt. Des Epheserbriefes und wollen heute die Verse 15 bis 23 betrachten. Könnt ihr in euren Bibeln aufschlagen. Da gehen wir entlang. Also habt einfach den Text in euren Bibeln auf den Schoß. Epheser 1, 15 bis 23. Und ich beginne mit den ersten beiden Versen 15 und 16. Deshalb höre ich, und jetzt lese ich mal unter Weglassung des Einschubs einfach nur den Hauptsatz, ja, damit das ein bisschen klarer wird. Deshalb höre ich nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Deshalb. Das Staunen der Verse 3 bis 14 über all die Segnungen Gottes, die uns als Gemeinde geschenkt sind, führt Paulus vom Lobpreis Gottes, der Verse 3 bis 14, hinein in das Gebet für die Gemeinde, in Dank und Fürbitte. Dieses Deshalb ist also die Brücke zwischen diesen beiden Gebetsabschnitten. Im Lobpreis schauen wir ganz auf Gottes Größe und Gnade. Im Dank auf das, was von Gott her schon in unserem Leben angekommen ist. Und in der Fürbitte auf das, was von Gott her doch noch in unserem Leben ankommen möge. Auch dieser Abschnitt, die Verse 15 bis 23, besteht im griechischen Grundtext wieder aus einem einzigen Satz. Also alles ist unglaublich verdichtet und gehört innerlich zusammen. Diese Verse 15 bis 23 werden auch das erste Gemeindegebet genannt. Das sogenannte zweite Gemeindegebet finden wir dann in Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Das wird dann Ingo auch irgendwann an einem Mittwoch, ne, in zwei Wochen, wirst du das dann hier machen, das zweite Gemeindegebet. Paulus gibt uns hier also einen Einblick in sein Gebetsleben. Das ist spannend. Paulus gibt uns einen Einblick in sein Gebetsleben. Einen Einblick und damit eben auch ein Vorbild, ein Modell. An ihm können wir lernen, wie auch wir für die Gemeinde beten können. Welche Anliegen von Gott her für die Gemeinde geistlich wichtig sind. Und das ist schon spannend, weil es Anliegen sind, die wir so oft gar nicht auf dem Schirm haben. Was ist Gott für seine Gemeinde wichtig? Das können wir an diesen beiden Gemeindegebeten lernen. Das Erste, was wir lernen können, besteht schlicht darin, dass Paulus nicht aufhört, für die Gemeinde zu beten. Wir beten viel für persönliche Anliegen. Für uns und für andere. Und das ist auch gut so. Das darf sein, das soll sein. Aber hier sehen wir, auch die Gemeinde braucht unser Gebet. Nicht nur der Einzelne, sondern die Gemeinde insgesamt braucht unser Gebet. Und so wie Paulus hier für die Epheser Gemeinde betet, dürfen wir auch für unsere Ortsgemeinde beten. Nochmal, die Gemeinde insgesamt braucht unser Gebet. Das ist das Erste, was wir hier lernen können. Am Anfang steht bei Paulus immer der Dank. Der Dank für das, was von Gott her schon im Leben der Gemeinde angekommen sind. Und hier sind wir jetzt bei diesem Einschub in den Versen 15 und 16. Bei den Ephesern sind vor allem zwei Dinge schon im Leben der Gemeinde angekommen, für die Paulus jetzt dankt. Vers 15. Das erste, ihr Glaube in dem Herrn Jesus. Das zweite, ihre Liebe zu allen Heiligen. Das erste, ihr Glaube in dem Herrn Jesus. Das ist schon eine komische Formulierung. Die meisten Übersetzungen haben deshalb auch ihr Glaube an den Herrn Jesus. Aber im griechischen Grundtext steht hier en. Und en heißt in zentraler Bedeutung in. Kann man auch mit an übersetzen, aber heißt eigentlich in. Also die Epheser glauben nicht nur an Jesus, sondern sie glauben in Jesus. Und da sind wir genau bei dem, was Paulus hier den ganzen Epheserbrief so wichtig ist. In ihm, in Christus. Also Jesus war nicht nur das Ziel, sondern auch das Fundament ihres Glaubens. Ihr Glaube war in Jesus, in der Einheit, in der Lebensgemeinschaft mit Jesus, gegründet, verwurzelt. Ihr Glaube hatte festes Fundament, feste Wurzeln. Und dafür ist Paulus dankbar. Das Zweite, was in dieser Gemeinde schon angekommen ist von Gott, wofür Paulus dankt, ihre Liebe zu allen Heiligen. Damit war bei den Ephesern von Gott her etwas im Leben der Gemeinde angekommen, was Gott sehr wichtig ist. Alle Glieder am Leib des Christus sind Gegenstand der Liebe Gottes. Jeder Heilige Gottes ist auch ein Geliebter Gottes. Und in diesem Licht sollen auch wir alle Heiligen Gottes sehen. Und als Konsequenz die lieben, die Gott liebt. Unabhängig von persönlichen Eigenheiten. Die lieben, die Gott liebt. Alle Heiligen. Als erstes die Heiligen in unserer Ortsgemeinde. Da fängt es an. Und das ist ja schon schwierig genug. Aber darüber hinaus auch die Glieder der universalen Gemeinde Gottes. Die Heiligen in anderen Gemeinden, in anderen Kulturen, mit anderen Prägungen und anderen Frömmigkeitsformen. Und das ist auch nicht einfach. Denn Liebe ist ja auch nicht blind für geistliche Fehlentwicklungen. Und das soll sie auch nicht sein. Es geht hier nicht um blinde Liebe. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, haltet die Wahrheit fest in Liebe. Das ist was ganz Wichtiges. Haltet die Wahrheit fest in Liebe. Das ist der absolute Grundsatz, den wir für ganz viele Lebensbereiche anwenden können. Wir sollen Liebe und Wahrheit immer zusammenhalten. Niemals nur Wahrheit ohne Liebe raushauen. Aber niemals auch Liebe so missverstehen, dass wir die Wahrheit dabei so unter den Tisch fallen lassen, damit wir die Liebe und das angenehme Harmonische hier nicht stören. Immer beides gleichzeitig festhalten. Die Wahrheit festhalten in Liebe. Und so macht es Gott mit uns ja auch. Er spricht uns auf unsere Fehlentwicklungen an. Und hört dabei doch niemals auf, uns zu lieben. Und so dürfen wir es mit den Geschwistern auch halten. Die Liebe zu allen Heiligen zeigt sich ganz konkret auch darin, wie wir der verfolgten Geschwister gedenken. In Gebet und Tat. Und da ist es mir immer wichtig, Open Doors hier bei uns in der Gemeinde. Am Sonntag, den 2. März, sind Sie wieder hier, Open Doors. Und wir werden es so machen, dass nicht nur der Gottesdienst von Ihnen gestaltet wird, sondern wir werden an diesem Sonntag, den 2. März, nach dem Gottesdienst hier zusammen essen. Und dann wird der Bruder, der auch letztes Jahr schon hier bei uns war, noch einen ganz aktuellen Reisebericht uns geben. Von dem, was er hier von den Geschwistern in der Verfolgung noch ganz persönlich erlebt hat. Und ich möchte euch sehr ans Herz legen, auch da zu bleiben, das mitzunehmen. Wir haben überlegt, können wir das machen? Und er sagte, Mensch, wäre schon schön, da ist einiges drin, das kann ich so im Gottesdienst nicht bringen, das möchte ich in diesem Rahmen bringen. Ja, Lasst uns hier Liebe zu allen Heiligen ausdrücken leben. Und an diesem Sonntag mal ein paar Stunden ganz bewusst der verfolgten Geschwister gedenken, für sie beten und dann bringen wir auch unser Portemonnaie mit, legen zusammen, dass wir dann auch wieder einiges mitgeben können. Liebe zu allen Heiligen. Ganz konkret in der Liebe zu den verfolgten Geschwistern. Oder bei uns in der Gemeinde denke ich auch an Ostern. Ja, da kommen damit einmal so viele Geschwister aus vielen Ländern und Sprachen hier zusammen über Ostern. Und das ist dann alles nicht mehr so klein, beschaulich, idyllisch, familiär, sondern da ist was los. Darauf kann man jetzt abwehrend reagieren oder man kommt von diesem Liebe zu allen Heiligen. Wow, ist das nicht toll, dass wir hier mal auch über unseren Tellerrand hinausschauen und einfach mal auch mit Geschwistern Gemeinschaft haben können aus anderen Ländern, Kulturen und Sprachen. Dass wir Gastgeber sein können an diesem Auferstehungsfest Jesu für alle Heiligen. Muss man sich darauf einlassen? Ist eine Einstellungsfrage. Liebe zu allen Heiligen. Ich denke an die Gastgemeinden, die wir hier bei uns haben. Die haben keine Räume gefunden. Und wir sagten, Mensch, das gibt immer wieder Stress. Ja, hier, die Sachen werden alle natürlich schwer abgenutzt bei uns. Dann irgendwann wird immer mal irgendwas passieren und weiß man wieder nicht, wer war das. Dann müssen wir die Termine alle miteinander austarieren und immer alles abstimmen. Boah, das ist schon schwieriger, anstrengend. Wir haben nichts gehabt, haben uns eh nicht gebeten. Und wir dachten, Liebe zu allen Heiligen. Ja, also das sind so ein paar Punkte, wo wir auch in unserer Gemeinde das schon erleben und leben, Liebe zu allen Heiligen. Und bei den Ephesern war das angekommen. Und dafür ist Paulus dankbar. Und so dürfen auch wir Gott für das danken, was er in unserer Ortsgemeinde schon gewirkt hat. Ja, es fehlt noch viel. Ja, vieles ist noch nicht so, wie es sein sollte. Aber der erste Blick darf immer Dank für das sein, was Gott der Gemeinde schon geschenkt und in ihr schon gewirkt hat. Und dann ist die Grundeinstellung auch gleich eine ganz andere. Die Dankbarkeit steht sozusagen mathematisch vor der Klammer all dessen, was noch fehlt. Ganz anderes Vorzeichen, ganz andere Grundherangehensweise. Ja, dann geht's bei Paulus aber auch gleich los mit den großen Gebetsanliegen Gottes für seine Gemeinde. Was ist Gott wichtig für seine Gemeinde? Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, so wird Gott nur hier genannt, einmal noch Gott der Herrlichkeit in der Apostelgeschichte und hier der Vater der Herrlichkeit, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also was ist Gott für seine Gemeinde als allererstes wichtig? Dass sie ihn erkennt, ihn als Person, sein Wesen, sein Willen, seine Ziele. Gottes Erkenntnis ist das erste große Anliegen dieses Gebetes für die Gemeinde. Und deshalb gehört die Gotteserkenntnis immer in das Zentrum des Glaubens und der Verkündigung. Der Humanismus, der lehrt uns, dass der Mensch das Maß und die Mitte aller Dinge ist. Und über den Humanismus hat sich diese Schwerpunktverschiebung auch in Glaube und Verkündigung der Gemeinde weithin eingeschlichen. Alles richtet sich am Menschen aus, auch unsere Theologie und Verkündigung. Doch das ist ein Irrweg. Ins Zentrum aller Dinge gehört Gott. Nichts und niemand sonst. Und deshalb geht es bei dieser ersten Bitte dieses Gemeindegebetes ganz zentral um die Erkenntnis seiner selbst. Kommen wir dabei zu kurz? Nein. Denn die Erkenntnis Gottes ist doch die Quelle allen Lebens. Aus der Erkenntnis Gottes fließt uns doch all das zu, wonach wir uns so sehr sehnen. Friede, Freude, Liebe, Glück, Erfüllung. All das finden wir nicht im eigenmächtigen, direkten Zugriff auf die verbotene Frucht, sondern nur in der inneren, wesensmäßigen Erkenntnis Gottes. Das ist ganz wichtig, denn hier kriegt uns Satan immer auf die falsche Spur. Wir wollen etwas und dann greifen wir eigenmächtig direkt darauf zu und merken nicht, dass wir es so nie kriegen können, wonach wir uns sehnen. Es gibt keinen direkten, eigenmächtigen Zugriff. Das wissen wir doch seit dem Paradies, wohin das führt, dieser eigenmächtige, direkte Zugriff auf das Erkenntnis des Guten und des Bösen und alles, was sich damit verknüpft. Nein, es gibt all das, wonach wir uns sehnen, immer nur über diesen Weg der Erkenntnis der Lebensgemeinschaft mit Gott. Dann fließt all das von Gott her in unser Leben, wonach wir uns sehnen. Aber wenn wir direkt zugreifen, eigenmächtig, zerrinnt es uns zwischen den Händen. Wir verlieren es. So wie Jesus das ja auch mal gesagt hat. Ja, wenn wir unser Leben suchen, wenn das unser Zentrum ist, wenn das unsere Ausrichtung ist, dann werden wir es verlieren. Wenn wir es aber verlieren, drangeben um seinetwillen, dann werden wir es gewinnen. Und ich staune immer wieder, ich wollte in meinem Leben nie bewusst Karriere machen. Gott hat mir geschenkt, ich durfte sogar Richter werden. Ich wollte in meinem Leben nie ein Haus bauen. Ja, ich habe ein Haus geschenkt bekommen. Familie. Also, das sind alles so Dinge, wenn wir sie nicht im direkten Zugriff ansteuern, sondern immer über die Gemeinschaft mit Jesus hin unser Leben ausrichten und ihn die Mitte und das Zentrum sein lassen, dann gilt eben das, trachte zuerst und alles andere wird euch zufallen. Und dann staune ich im Rückblick auf mein Leben, was alles, auch an äußeren Gnaden und Segnungen, da angekommen ist. Aber das Zentrale ist nie die Ausrichtung danach, sondern die Gotteserkenntnis, die Gemeinschaft, die Lebensgemeinschaft mit Christus. Denn wenn wir hier von Erkenntnis reden, dann meint die Bibel mit Erkenntnis ja nicht eine Erkenntnis, die nur intellektueller, sondern die existenzieller Natur ist. Eine Erkenntnis, die nicht nur den Kopf, sondern unser Herz und Leben erfasst. Darum gibt es im Griechischen eben auch diesen Unterschied zwischen Gnosis und Epignosis, so wie wir unterscheiden im Deutschen zwischen Kenntnis und Erkenntnis. Und Erkenntnis ist das Tiefere, das Intensivere, was sich mit dem Gegenstand der Erkenntnis eben auch vereint und nicht nur wie Kenntnis eine reine Sache des Intellekts ist. Und nicht umsonst wird in der Bibel der Begriff Erkennen auch für die Vereinigung von Mann und Frau gebraucht. Wo man denkt, nanu, wie denn das? Ja, weil hier eine existenzielle Vereinigung von Mann und Frau geschieht. Und genau das soll wesensmäßig eigentlich auch in der Erkenntnis Gottes stattfinden. Lebenseinheit, nicht nur Faktenwissen. Zum Zwecke neuen Lebens. Zum Zwecke neuen Lebens, ha, genau. Sehr schön, das soll daraus entstehen. Bleibt nie Selbstzweck. Johannes 17,3. Das aber ist das ewige Leben, das Leben, was bleibt, was kein Tod mehr zunichte machen kann, was ewig gültig ist, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also es ist Gott eine tiefe Freude, wenn es uns als seinen Kindern nicht nur um seine Gaben, sondern um ihn selbst geht. Doch wie geht das? Nicht aus uns heraus. Unser Denken und Verstand sind völlig unfähig, Gott zu erkennen. Unser Denken und Verstand reichen ja nicht einmal dazu aus, um uns selbst zu erkennen. Ja, da reicht's ja schon nicht. Und Gott ist so viel größer als unser menschliches Denken. Und dazu kommt noch, dass wir Menschen seit dem Sündenfall nach Epheser 4, Vers 18 verfinstert sind am Verstand und entfremdet dem Leben Gottes. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen seit dem Sündenfall, entfremdet dem Leben Gottes und verfinstert am Verstand. Erklärt das nicht viel von dem, was heute so um uns herum abgeht in unserer Gesellschaft? Ich denke, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Und deshalb ist unser Verstand auch völlig ungeeignet, darauf eine theologische Wissenschaft aufzubauen, um Gott mit menschlich-wissenschaftlichen Mitteln des Verstandes zu ergründen oder zu erfassen. Das geht nicht. Gott entzieht sich dem Zugriff unserer menschlichen Kategorien. Gottes Erkenntnis gibt es nur auf einem einzigen Weg. Durch den Geist der Weisheit und Offenbarung. Gottes Erkenntnis gibt es nur durch Gottes Offenbarung. Und Gottes Offenbarung gibt es nur durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gottes geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles. Auch die Tiefen Gottes. Wow, der Geist Gottes erforscht die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Vers 14, der natürliche, seelische Mensch, der kann nicht verstehen, nicht annehmen, was vom Geist Gottes kommt. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Als Christusgläubige haben wir alle den Heiligen Geist empfangen und, das haben wir letzten Sonntag gehabt, Vers 13, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Doch der Empfang des Heiligen Geistes ist ja nur der Anfang. Dieser Geist will ja jetzt in uns auch Raum gewinnen und in uns wirken. Wenn Paulus ihn hier den Geist der Weisheit und Offenbarung nennt, dann beschreibt er den Heiligen Geist von diesen speziellen Wirkungen her. Das ist kein anderer Geist, dieser Geist der Weisheit und Offenbarung. Nein, es ist dieser eine Heilige Geist, der uns jetzt aber als Geist der Weisheit und Offenbarung in eine tiefere Gotteserkenntnis hineinführen möchte. Wie oft geht es uns bei dem Heiligen Geist nur um dessen spektakuläre Wirkungen zur Befriedigung menschlicher Wunder- und Profilierungssucht? Doch hier, wird um die Wirkung des Heiligen Geistes in eine ganz andere Richtung gebeten, als Vermittler tieferer Gotteserkenntnis. Gott möchte für uns nicht der unbekannte Gott bleiben. Gott möchte sich uns durch seinen Geist offenbaren. Ist das auch unser Wunsch? Oder geht es uns eigentlich zutiefst auch in unserer Gottesbeziehung nur um uns selbst? Das ist ja der Verdacht, unter den Satan Hiob stellt und deshalb Zugriff auf dessen Leben fordert. Ja, der gehorcht dir nur, der vertraut dir nur, weil du alles in seinem Leben gesegnet hast. Taste da mal was an, dann wirst du sehen, wie schnell er sich von dir verabschiedet. Das ist die Situation. Und es ist so beglückend, wenn der Heilige Geist uns im Hören der Predigt oder beim Lesen der Bibel etwas aufleuchten lässt, etwas groß macht von dem wunderbaren Wesen Gottes, von seinem umfassenden Heilswillen, von seinen herrlichen Liebeszielen. Wenn uns Gottes Wesen und Wille immer größer und immer herrlicher wird. Wenn aus dem engen, fordernden, grauen Gott, der er vielleicht früher für uns war, plötzlich der Gott der Liebe, der Gott aller Gnade, der Gott der Hoffnung und, wie Paulus hier betet, der Vater der Herrlichkeit wird. Und das geschieht eben durch den Geist der Weisheit und Offenbarung. Und darum betet Paulus. Und darum dürfen auch wir beten. Seit ich an diesem Text dran bin, bete ich das immer wieder. Für heute Abend, für unsere Gemeinde, für uns alle. Dass dieser Geist der Weisheit und Offenbarung uns Gott, jedem Einzelnen von uns, in seinem Wesen noch viel, viel größer macht. Also, das ist Gott für die Gemeinde als allererstes wichtig. Erkenntnis seiner selbst. Vers 18 und 19. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Schon mal interessant, unser Herz hat Augen. Im Bild gesprochen. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Viele denken, Glauben bedeute nicht wissen. Doch Paulus ist da anderer Meinung. Er betet dafür, dass wir zu Menschen werden, die wissen, was ihnen geschenkt ist. Wir sollen wissen, was erstens die Hoffnung seiner Berufung, zweitens der Reichtum seiner, der Herrlichkeit seines Erbes und drittens die überragende Größe seiner Kraft an uns ist. Wie können wir das wissen? Nur durch das Wort und den Geist Gottes. So wie auch unser Körper Augen zur Wahrnehmung materieller Realität hat. So gibt es eben auch innere Augen des Herzens zur Wahrnehmung geistlicher Realität. Und das ist nicht weniger real. Es ist eine andere Realität. Aber es ist nicht weniger real. Manchmal denke ich wirklich, dass diese geistliche Realität viel realer ist als die Schattenspielen und Fassaden und Betrügereien und selbstbetrügerischen Bilder, in denen wir hier und heute leben. Wir denken, das ist das Konkrete. Ich habe den Eindruck, das sind Schatten im Vergleich zu dieser Realität Gottes in der himmlischen, transzendenten Welt. Und um die wahrzunehmen, brauchen wir Augen. So wie wir im Natürlichen auch Augen brauchen, um materielle Realität sehen zu können. Aber so wie die Augen unseres Leibes im Dunkeln eben kaum sehen können, so brauchen auch unsere Augen des Herzens Licht. Licht, um sehen zu können. Wir brauchen die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Und dafür dürfen und sollen wir beten. Wir brauchen die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Und dann geschieht das mit einmal, bumm, habe ich ja noch nie gesehen. Geht mir was auf, leuchtet mir was auf, was mir völlig, völlig fremd war. Wisst ihr, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann stehe ich da vor diesen Texten, wie ihr wahrscheinlich auch stehen würdet. Man denkt, aha, eine große Geröllhalde, ein großer Stein, aber wo ist denn hier der Eingang? Ja, nix, da lebt nix, da steht und boah, so ein Brocken. Und damit einmal geschieht das, dass da dieser Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt und dann am Ende stehe ich vor so einem Skript und denke, das kann ja nicht wahr sein, wo kommt das alles her? Das hatte ich doch nicht in mir, das war doch nicht da. Wo kommt denn das her? Und darum bin ich bei Predigten immer nicht nur der Prediger, sondern immer auch der, der selber hört. Begeistert und staunend über das, was dieser Geist der Weisheit und Offenbarung schenkt. Offenbart von sich. Was die Hoffnung seiner Berufung und den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes betrifft, haben wir darüber ja schon im Rahmen der Verse 3 bis 14 gesprochen. Das will ich jetzt nicht nochmal ansprechen. Aber das, was uns dort gesagt wurde, das sollen wir jetzt eben auch mit den Augen unseres Herzens schauen. Jeder einzelne von uns wirklich schauen, um uns dessen voll gewiss zu werden. Das ist eben nicht nur das, was der da erzählt, sondern das geht mir selbst auf. Dessen werde ich selbst innerlich gewiss. Und darum betet Paulus. Und darum dürfen auch wir beten. Was hier neu hinzukommt, ist die überragende Größe seiner Kraft an uns. Auch dessen sollen wir uns gewiss sein. Was meint Paulus damit? Paulus benutzt hier in Vers 19 gleich 4 Worte für Kraft. Ich nenne euch die mal im Griechischen. Einige werdet ihr wiedererkennen, andere werden fremd bleiben. Dynamis. Ja, Dynamik. Energeia. Energie. Ah ja. Kratos und Ischys. Das wird hier in unseren deutschen Übersetzungen wiedergegeben mit Kraft, Wirksamkeit, Macht und Stärke. Also mit diesen sich geradezu überschlagenen Begriffen will der Heilige Geist uns die Intensität und die umfassende Wirkungsmacht der Kraft Gottes deutlich machen. Doch das eigentlich Unfassbare dieser Aussage liegt darin, dass Gott mit dieser Kraft an, griechisch eis, also wörtlich hinein in uns, den Glaubenden, wirkt. Das ist riesig. Er wirkt in der überragenden Größe seiner Kraft in uns hinein. Da habe ich davor gestanden und dachte, müssten wir dann nicht eigentlich alle als geistliche Kraftprotze durch diese Welt gehen? Müssten wir dann nicht alle Schwachheit unserer menschlichen Existenz durchbrechen? Krankheit, Alter, Tod. Ja, kommt. Aber alles zu seiner Zeit. Im folgenden Vers 20 wird uns schon die Richtung gewiesen. Denn genau diese Kraft, schreibt hier Paulus, hat Gott in Christus wirksam werden lassen. Wann? Indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hier wird die Wirksamkeit dieser Gotteskraft also mit dem heilsgeschichtlichen Zentralereignis der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu verknüpft. Und genau an dieser Stelle wird diese Gotteskraft sich auch in uns, den Glaubenden, in seiner ganzen Fülle entfalten. Mit dieser Kraft wird Gott die Gemeinde bei der Entrückung aus dieser Welt hinwegreißen und zu sich in die Himmelswelt holen, ganz in der Parallele zu dem, was hier an Christus beschrieben wird. Darum ist dieser griechische Begriff entrücken, der hier in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 steht. Entrücken, das klingt irgendwie so zart, so lieblich, ne? Wird im Ergebnis für uns wohl auch sein. Aber dieses griechische Wort, was hier steht, harpazo, das bedeutet eigentlich mit Gewalt an sich reißen, rauben, also geradezu rauben. Ja, als Strafrichter weiß ich immer, wenn jemand dem anderen was geklaut hat, ist Diebstahl, aber wenn er dabei Gewalt einsetzt, dann ist es Raub und hast du gleich eine Mindeststrafe von einem Jahr. Also Gewalt eingesetzt. Und jetzt heißt es hier, dass bei der Entrückung der Gemeinde, wenn Gott die Gemeinde zu sich holt, dass er da Gewalt, Kraft einsetzt. Er mit Gewalt die Gemeinde aus diesem Machtbereich der Finsternis und des Satans herausreißt zu sich. Und in der Auferstehung und Entrückung der Gemeinde wird also genau dieselbe Kraft Gottes an und in uns hinein wirksam werden, durch die der Vater auch Jesus aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und was ist bis dahin? Hat diese einzigartige Kraft Gottes für uns heute keine Bedeutung? Doch, natürlich, klar. Mit dieser Kraft hat Gott uns doch nach Kolosser 1, Vers 13 schon errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Geistlich. Wir haben keine Vorstellung, was für eine Kraft Gottes in der geistlichen Welt dafür nötig war, um uns aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe zu versetzen. Da haben geistlich Kräfte gewirkt. Können wir uns nicht vorstellen. Haben wir gar keine Ahnung. Aber das ist nicht einfach so, naja, dann gehe ich jetzt halt. Na, wechsel mal die Machtbereiche. So ist das nicht. Da braucht es Kraft Gottes, um uns da rauszuholen. Und diese Kraft braucht es dann nochmal, wenn es auch äußerlich darum geht, uns aus diesem Machtbereich der Finsternis dann rein körperlich herauszureißen und zu sich zu holen. Aber das ist geistlich auch genau schon mit dieser Kraftwirkung Gottes verknüpft gewesen. Heute erleben wir diese Kraft Gottes aber noch als Vorschuss des Kommenden im Spannungsfeld unserer irdischen Existenz, die uns bleibt als Menschen. Zwischen diesem schon jetzt und dem noch nicht. Für heute gilt, was wir in 2. Korinther 4, Vers 7 lesen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ganz zerbrechliche, unscheinbare Gefäße. Da sagt Gott, wir haben aber diesen Schatz, diese Kraft, diesen Geist, dieses göttliche Leben in irdenen Gefäßen. Na, warum denn das? Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In 2. Korinther 12, 9 bis 10, Willi sprach gleich an. Da auch wieder, Paulus hat diesen Wunsch, Herr, diese Kraft, setz doch jetzt ein, damit hier dieser Engel Satans weichen muss, der mich die ganze Zeit mit Fäusten schlägt, was immer das für eine Krankheit oder für eine Belastung gewesen sein mag. Paulus möchte die Kraft Gottes erleben, dass der weichen muss, dass das aufhört, was ihn da in seiner äußeren körperlichen Existenz auch so bedrängt. Dann antwortet Gott: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann schlussfolgert Paulus daraus gleich für sich: Dann will ich mich sehr gerne ja nun meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen, an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also da fehlt mir viel. Dass ich daran Wohlgefallen habe, kann ich von mir noch nicht sagen. Absolut nicht. Ja, danke. Du machst mir Mut, bist ja schon ein paar Jahre weiter. Ja. Also, das verkünde ich euch, aber mein Herz flattert dabei, ja. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist dieses geistliche Gesetz. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir heute leben. Das ist ein Spannungsfeld, das können wir nicht auflösen. Das zwickt uns, das reißt uns von rechts und von links. Und wenn ich sowas sehe wie mit Thomas Bastian oder mit anderen bei uns in der Gemeinde, es zerreißt mir das Herz. Und ich will: Herr, deine Kraft, hau rein, mach ein Wunder und schenk auch im Äußeren ja die Offenbarung deiner Herrlichkeit. Manchmal tut's Gott, aber das ist heute nicht die Regel. Darauf haben wir heute keinen geistlichen Anspruch. Gottes Kraft in unserer Schwachheit. Das ist heute der Schlüssel. Wir erleben beides. Unsere Schwachheit, die bleibt. Und Gottes Kraft, die in unserer Schwachheit wirkt. Ich stelle mir Gottes Kraft immer so vor: Die Kraft kommt und meine Schwachheit ist weg. Und Gott sagt: Nee, die Schwachheit bleibt. Aber meine Kraft wirkt in deiner Schwachheit. Und dann erleben wir beides. Beides gleichzeitig. Schwachheit in der äußeren Situation, in unserer Befindlichkeit, in unserem Körper, in unserer Seele. Schwachheit. Und dann die Kraft Gottes, die dann trotzdem innen drin, mitten in dieser Schwachheit wirkt. Gottes Kraft verbirgt sich heute noch in irdenen Gefäßen. Aber wir dürfen wissen, und darum geht es Paulus ja, wissen, wenn Gott heute uns in Schwachheit, Bedrängnis und Leiden durchträgt, wenn er uns Mut und Hoffnung schenkt, wenn er uns im Vertrauen bewahrt und uns nicht am Leben verzweifeln lässt, dann sind das alles Wirkungen derselben Kraft in uns, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und in Epheser 3, Vers 16, nur ein kurzer Zugriff, ich gehe nicht länger wildern. In Epheser 3, Vers 16 betet Paulus: Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Wo, an welcher Stelle? An seinem inneren Menschen, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das ist heute der hauptzentrale Ansatzpunkt der Kraft Gottes. Nicht die Auslöschung unserer Schwachheit, sondern das Wirken am inneren Menschen in der Schwachheit. Und das ist das, ich bete zum Beispiel für Thomas Bastian: Herr, du kannst immer noch ein Wunder tun. Du gibst heute auch immer schon wieder mal Vorschuss. Schenk doch so einen Vorschuss. Lass ihn einfach wieder gehen. Darum bete ich nach wie vor. Aber die Hauptsache bei ihm und bei allem anderen, dass ihr das erlebt, dass diese Kraft Gottes an seinem inneren Menschen ihn trägt, ihn hält, ihn ermutigt, ihn stärkt in dieser weiter bestehenden Schwachheit und unsäglichen Situation, das Vertrauen nicht wegzuwerfen und an Gott dran zu bleiben. Und Leute, das ist eine Kraft, die das schafft. Das ist die Kraft, die Jesus aus den Toten geholt hat. Das ist dieselbe Kraft, die uns auch hier zuteil wird, um in solchen Situationen auszuhalten, die ich mir menschlich für mich überhaupt nicht vorstellen kann. Das Letzte. Christus und die Kraft Gottes. Die Verse 20 bis 23. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Also hier merkt man doch gleich wieder, dass es die liebste Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Christus zu verherrlichen. Eigentlich sollte der Hinweis auf die in der Auferstehung Jesu wirksame Kraft ja nur deutlich machen, mit welcher Kraft Gott auch in seiner Gemeinde wirkt. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. Aber der Heilige Geist, der verweilt jetzt einfach dabei. Er verweilt bei diesem heilsgeschichtlichen Zentralereignis der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu und er macht deutlich, dass die Wirksamkeit der Kraft Gottes in der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu gerade erst angefangen hat. Der Vater hat den Sohn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Das heißt, er, der Sohn, hat die einzigartige Vorrangstellung in der Durchführung seiner Herrschaft. Damit hat der Vater den Sohn als Herrn eingesetzt über jede Gewalt, über jede Macht, jede Kraft, jede Herrschaft, jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, in diesem Äon, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und genau das hat Jesus seinen Jüngern bei seinem Abschied in Matthäus 28, 18 zur Stärkung ihres Glaubens auch gesagt. Mir ist gegeben, alle Gewalt, wörtlich eigentlich alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Wir können unter keinem größeren Schutz stehen. Das ist es, was Jesus seinen Jüngern sagen will. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und ich bin euer Herr, euer Hirte, euer Schutz. Ihr könnt unter keinem größeren Schutz mit eurem Leben geborgen sein. Auch wenn ja ausdrücklich nur der gegenwärtige und der zukünftige Äon genannt werden, wissen wir doch aus anderen Stellen der Bibel, dass diese Herrschaft Jesu nicht mit dem zukünftigen Äon des tausendjährigen Reiches endet, sondern sich in die, wie die Bibel sagt, Äonen der Äonen hinein erstrecken wird. Und da sind wir bei Vers 22a. Alles hat er, der Vater, seinen Füßen, also Jesu Füßen, unterworfen. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Alles. Hier ist nichts und niemand ausgenommen. Und den letzten Horizont, der uns dazu offenbart wird, finden wir in 1. Korinther 15, 28. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, die griechische Vokabel kann man übrigens mit unterwerfen oder mit unterordnen übersetzen. Beides ist sprachlich zulässig. Unterworfen hat mehr so einen gewaltsamen Charakter. Unterordnen kann auch von einem sich unterordnen mit bestimmt sein. Ja, also unterwerfen, unterordnen, beides ist hier übersetzbar. Wenn ihm aber alles unterworfen oder unterordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem, da haben unterworfen sein, passt hier gar nicht bei Jesus, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterordnen, der ihm alles untergeordnet hat, damit Gott sei alles in allem. Ja, das wäre doch ein wunderbarer Schluss dieses ersten Kapitels im Epheserbrief. Doch dem Heiligen Geist geht es in diesem Brief ja nicht nur um die einzigartige Stellung Jesu, sondern auch um die einzigartige Stellung der Gemeinde. Und deshalb bezieht der Heilige Geist die Gemeinde jetzt ausdrücklich in diese Vorrangstellung Jesu mit ein. 22, 23. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Boah, wieder was für ein Satz. Dieser Herr aller Herren wird der Gemeinde als ihr Haupt geschenkt. Sie darf mit ihm in einer einzigartigen organischen Lebenseinheit stehen, wie keines seiner Geschöpfe sonst. Er das Haupt, wir sein Leib. Mehr noch. Der Heilige Geist bezeichnet die Gemeinde hier sogar als Jesu Fülle. Im Griechischen Pleroma. Das heißt übersetzt Fülle, Vollständigkeit, Ganzheit, Erfüllung, Vollendung. Das heißt doch, ohne die Gemeinde ist unser Herr nicht vollständig. So wie das Haupt ohne den Leib eben nicht vollständig ist. Und das würde ich nie wagen, so zu sagen, wenn der Heilige Geist es hier nicht genauso sagen würde. Wir kleinen Würmer, wie wir hier sitzen, mit all unseren Geschwistern überall auf dieser Welt, wir dürfen Jesu Leib und damit seine Fülle, seine Vollständigkeit sein. Und so war es der Wille des Vaters vor Grundlegung der Welt, als er uns, dem Sohn, als Leib erwählte. Als Leib Christi ist die Gemeinde ausführendes Organ seiner heilvollen Herrschaft, so wie eben der Leib dem Haupt dient. Wir sind Jesu Fülle, Vollständigkeit. Nicht in seiner Gottheit, nicht in seinem Wesen, nein. Wohl aber in der Durchführung seiner heilvollen Herrschaft. Mit welchem Ziel? Um am Ende alles in allen zu erfüllen. Mit seiner Liebe, seinem Leben und seinem Frieden, um alles in allen zu sein. Das ist die Schlussaussage von Kapitel 1. Diese letzte Aussage eines so intensiven, herrlichen Kapitels wie Epheser 1. Das ist der Schluss. Christus ist der, der alles in allen erfüllt. Das kann man auswendig lernen. Christus ist der, der alles in allen erfüllt. Da können wir nur anbetend staunen und ihm uns ganz neu weihen mit unserem Leben. Lassen wir ihn doch heute schon uns schon ausfüllen. Lassen wir ihn doch heute schon in uns alles sein. Denn das fängt heute in seiner Gemeinde an, dass er alles in allen erfüllt. Mit seiner Liebe, seinem Frieden, seiner Freude, seinem Leben. Das beginnt heute in uns. Lassen wir uns heute so von ihm erfüllen. Und dann wird das weitergehen in die ganze Schöpfung. Bis das dann am Ende wahr ist, dass er alles in allen erfüllt hat. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den, der alles in allen erfüllt. Wir beten dich an als unseren Herrn, unser Haupt, unseren Erlöser, unseren Hirten. Wir beten dich an als den, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir beten dich an als den, in dessen Händen wir mit unserem ganzen Leben ruhen. Und wir beten dich an als den, der einmal auch in dieser zerrissenen Welt alles in allen erfüllen wird. Und dass du uns dazu brauchen willst, dass du das nicht einfach so alleine durchziehst, sondern dass du uns vor Grundlegung der Welt, Vater, dem Sohn schon als Leib auserwählt hast, geschenkt hast, dass wir seine Fülle sein dürfen, das Organ seines Heilshandelns. Das ist so, so unfassbar. Herr, wir sind so klein, so mickrig und du adelst uns zu so großer Herrlichkeit. Ja, du bist der Vater der Herrlichkeit. Darüber beten wir dich an. Und du wirkst mit deiner Kraft auch heute schon in aller Verborgenheit und Kleinheit unserer menschlichen Schwachheit. Und wir bitten dich, Herr, für all die in der Verfolgung oder auch in unserer Gemeinde, in Schwachheit, Anfechtung, Not, Krankheit, dass du mit dieser Kraft, Herr, mit der der Vater dich aus den Toten herausgeholt hat, dass du mit dieser Kraft jetzt auch in der Schwachheit unserer Geschwister wirkst, sie stärkst, sie ermutigst, sie durchträgst, dass sie nicht verzweifeln, sondern an dem Vertrauen festhalten, an dir festhalten. Wirke das in ihnen. Ja, und danke, Herr, dass du mit dieser enormen Kraft auch uns einmal herausreißen wirst aus dieser Welt und zu dir holen wirst. Wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir und beten dich an. Amen.